Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns, Forschende und Studierende derselben Fakultät, und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ja, heute wird es auch technisch spannend, weil wir nämlich das erste Mal zu dritt sind. Ich sitze hier mit zwei Zeitreisenden zusammen, Farida Stickel und Christoph Ühlinger. Ihr kommt ja beide aus der Religionswissenschaft oder genauer gesagt aus der Religionsgeschichte. Und ihr seid zwei, die sehr große Zeiträume forschend und vor allen Dingen auch lehrend durchschreiten. Farida, wir wollten ja, und das gilt auch für Christoph, im Grunde genommen jetzt schon fast auf gepackten Koffern in Richtung Iran sitzen. Sieht so aus, als könnte das nicht klappen. Wie siehst du denn die Situation im Augenblick im Iran?
Ja, also es sieht nicht gut aus. Der Iran ist mitten in der vierten Welle mit hohen Infektionszahlen, in letzter Zeit 25.000 täglich. Und täglich sterben um die 500 Menschen und das ganze Gesundheitssystem ist ohnehin überlastet, jetzt noch mehr. Und man kann natürlich in so einer Situation nicht planen. Man weiß nicht, wie es weitergeht, wie es in 2-3 Monaten aussieht. Man weiß nicht, welche Hotels es dann noch geben wird, wie die Infrastruktur aussieht. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich unsere Reise, die für den August geplant war, auf nächstes Jahr verschieben, um einfach auch Planungssicherheit zu haben.
Du hast ja zahlreiche Kontakte in den Iran. Wenn du mit Menschen telefonierst oder skypst, die jetzt dort leben, wie sehen die denn die Situation?
Nicht sehr rosig. Also Corona kommt zusätzlich zu vielen anderen Belastungen, denen die IranerInnen ausgesetzt sind. Zum einen die Wirtschaftskrise mit Inflationsraten von unvorstellbaren 36%, wo sich über Nacht dann die Preise für Grundnahrungsmittel verdoppeln. Es gab auch Aufstände und Demonstrationen auf den Straßen deswegen. Und Corona kommt in so einer Situation, wo man unter Sanktionen leidet, unter einer wirtschaftlich desolaten Lage, unter Aussichtslosigkeit, gerade unter jungen Menschen. 3/4 der Iraner sind unter 40 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und die Arbeitslosigkeit liegt um die 17%. Es gibt sehr viel Perspektivlosigkeit. Und das zeigt sich auch natürlich in den Gesprächen, die ich mit Leuten führe, dass sie sehr viele sind interessiert daran, das Land zu verlassen. Viele haben die Hoffnung aufgegeben und denken nicht, dass es besser wird, denken auch nicht, dass es unter diesem Regime besser wird und beklagen sich natürlich darüber, dass das Regime sehr viel Gelder woanders investiert, also in einem Stellvertreterkrieg im Jemen oder für die schiitische Hisbollah im Libanon. Dort fließen sehr viele Gelder hin, die im Land natürlich dann fehlen.
Ihr beide beschäftigt euch ja jetzt schon fast seit 2 Semestern mit dem Iran bzw. mit dem alten Persien. Und was hat euch denn da besonders fasziniert? Das, was du gerade geschildert hast, jetzige Situation, das ist ja im Grunde genommen nur der Endpunkt. Da liegen ja Jahrhunderte, Jahrtausende schon voraus.
Ja, natürlich sind es Jahrtausende. Und Jahrhunderte. Und dann haben wir es ja mit Menschen zu tun, die ein Land bewohnen, das nicht erst seit vorgestern bewohnt ist und das eine lange Geschichte hat und das aus ihrer Perspektive im Zentrum von ganz verschiedenen Räumen, Kulturen, Gesellschaften, Religionen steht und immer schon gestanden hat. Und das scheint mir ist etwas vom Wesentlichen von Studienreisen, dass wir sozusagen unsere Zentrumsvorstellung, unsere Zentralperspektive von dem her, was wir vor dem Fenster haben und uns gewohnt sind, dass wir die einmal einer anderen Zentralperspektive aussetzen.
Gab es denn bei einem von euch beiden so einen Moment, wo ihr gesagt habt, da hat sich für euch eine Perspektive verschoben?
Also bei mir war die erste Perspektivverschiebung meine erste Reise nach Iran, weil man natürlich in Europa so eine Wahrnehmung hat von Mullah-Regime, von Rückständigkeit. Und als ich das erste Mal in den Iran gegangen bin und festgestellt habe, die jungen Leute sind eigentlich so wie ich. Die haben die gleichen Sorgen, Ängste. Ihr Alltag dreht sich um ganz viele Fragen, die mich auch beschäftigen. Natürlich auch um ganz viele Fragen, die mich überhaupt nicht beschäftigen. Aber trotzdem, das war wirklich so ein Moment, wo ich begriffen habe, die Außenwahrnehmung, die ist so oberflächlich und so verzerrt. Und man muss eigentlich in das Land reisen und mit den Menschen reden, mit den Menschen in Kontakt kommen, um zu sehen, wie sie wirklich leben. Und jetzt ist es häufig so, dass ich, wenn ich in den Iran reise, es ist wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was einen erwartet. Man weiß nie, wie eng sind die Kopftücher gebunden, wie lang sind die Oberteile, wie viel Schwarz sieht man, wie viel Farbe sieht man. Und erst wenn man dorthin geht, merkt man eigentlich, wie gerade die Grundstimmung des Regimes ist. Ist es gerade eher offen? Und ein bisschen permissiv, also darf man auch ein bisschen Haar sehen, oder ist es gerade eher streng? Und das ändert sich ganz schnell. Wenn man nicht im Land ist, dann kriegt man das gar nicht mit. Und für mich ist das jedes Mal wieder, ja, eine Überraschung eigentlich.
Das ging mir ganz ähnlich. Bei mir natürlich war es auch die erste Reise. Ich denke, was Farida vorher sagte, das ist oft, unsere Informationen sind so oberflächlich und so stereotyp und so, also doch in der Regel eher negativ geprägt, oder? Da sich sozusagen seine Welt etwas umkrempeln zu lassen, das ist eine tolle Erfahrung. Und etwas, was mich auch frappiert hat dann im Lande selbst, das ist ganz banal, aber das sind die vielen Frauen, die Auto fahren. Und das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Das ist nicht das Bild, das wir normalerweise vom Iran haben, oder? Sondern wir stellen uns eben das schwarze Zelt vor, das irgendwie dem Familienoberhaupt gehorchen muss und was weiß ich. Und da sind so viele Fehlurteile und Vorurteile mit im Spiel. Ich denke, das war eine große und sehr, sehr positive Überraschung. Hat jetzt mit Religion nicht so furchtbar viel zu tun, aber wir beobachten ja Gesellschaften, ja, und zwar historisch wie gegenwärtig, und schauen, wie zum Beispiel Geschlechterordnungen in den Gesellschaften, wie die funktionieren und wie flexibel sie auch sind und wie kreativ vor allem die Menschen in Ordnungen, die wir als irgendwie fix gegeben und stabil meinen, annehmen zu können, wie kreativ sie sich damit umgehen und sich ihre Lebensräume darin schaffen.
Eben, und so stabil ist das ja alles gar nicht. Also wenn man gerade Frauen im Iran hat man eben dieses Gefühl, man hat das nur mit schwarzen Zelten zu tun. Aber gerade dadurch, dass sie ja verschleiert sind, dürfen sie auch an bestimmten öffentlichen Bereichen des Lebens teilnehmen, was ihnen sonst verwehrt geblieben wäre. Und dazu kam ja kurz nach der Islamischen Revolution 79 der Golfkrieg, der 8 Jahre gedauert hat, wo die Frauen sehr viele Bereiche übernehmen mussten. Die Männer waren entweder gefallen oder im Kampf. Das heißt, wir haben es im Iran eigentlich mit einer, in Bezug auf Frauen, in vielen Bereichen mit einer sehr modernen Gesellschaft zu tun, was einem so gar nicht klar ist, wenn man von außen auf dieses Land blickt und immer an dieser Verschleierungspflicht sich so ein bisschen aufhängt. Aber Frauen sind sehr selbstbewusst und haben Teil, sind auch öffentlich, also nicht verbannt hinter die Mauern, verbannt hinter den Schleier.
Das heißt im Grunde genommen, Farida, dass der Schleier in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten mit der Revolution auch eine Befreiung, eine Bewegungsfreiheit gebracht hat. So absurd das klingen mag auf den ersten Blick.
Genau, es klingt absurd, aber beispielsweise der Zugang zu Universitäten und zur Bildung an Universitäten ist eben möglich, weil die Frauen dadurch, dass sie bedeckt sind, eben trotzdem geschützt sind, auch wenn sie in der Öffentlichkeit sind. Das ist die innere Logik, die das Regime transportiert. Und die Folge davon ist eben, dass Frauen auch sehr viel öffentlich in Erscheinung treten können.
Also das heißt, Ayatollah Khomeini so als religiöser Revolutionär, der die Frauen befreit hat?
Naja, so weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Insbesondere wenn man mit Iranerinnen spricht, dann leidet oder hadert doch ein Großteil mit dieser
Ja.
Verschleierungspflicht. Und es ist einfach, ja, ein Oder man merkt, wie absurd manchmal die Dinge sind. Also, dass eine Verschleierungspflicht dazu führt, dass man viele Frauen findet, die gut gebildet sind, beispielsweise. Und dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Und Khomeini als Frauenbefreier, ich weiß gar nicht, ob er so viel über Frauen nachgedacht hat. Also er hat sich ja mit anderen Dingen beschäftigt und vielleicht auch haben Frauen eine Rolle dabei gespielt. Aber im Grunde hat er sich nicht als Frauenbefreier gesehen. Er hat sich auch nicht groß positioniert in der Verschleierungsfrage. Gegner werfen ihm vor, dass er vor der Islamischen Revolution nie davon gesprochen hätte, eine Verschleierungspflicht einführen zu wollen und hinterher dann gekippt sei und sie doch eingeführt hätte. Aber es ist immer schwierig, auch die persönlichen Meinungen von solchen Menschen herauszufinden, wo so viel obendrauf liegt. Also die dann unter ihrem Charisma und unter ihren Rollen, die ihnen zugeschrieben werden, fast schon begraben sind eigentlich.
Ein Problem ist natürlich auch, dass wir uns da jetzt haben wir Schleier oder wir können Chador diskutieren und so, dass wir uns in der Regel dann an einem fast Symbol da entlang diskutieren, oder? Und das als Symbol für das Ganze nehmen. Und diese Reduktion auf ganz wenige Gesichtspunkte, bei denen man meint, man könne eine klare Meinung haben, das ist wissenschaftlich nicht vertretbar und es ist menschlich nicht vertretbar.
Wenn du sagst, es ist unzulässig, so zu verkürzen im Hinblick auf einen Aspekt, was sind denn religiöse Aspekte in dieser langen Religionsgeschichte oder auch Gegenwart Persiens und des Iran, die ihr wichtig findet?
Ein Aspekt, den ich außerordentlich interessant finde, der betrifft die Spätantike, also nicht die Gegenwart, die wir bereisen, sondern die Spätantike, ist der Umstand, dass wir in der Spätantike ja wie zwei ganz große Reiche gegenüber sich stehend haben, die ganz unterschiedlich das religiöse Feld bearbeiten, sozusagen, in dem die Religion sich ganz unterschiedlich entwickeln kann. Wir haben im Westen das spätrömische oder byzantinische Reich, das in dem die christliche Religion zur Religion des Staates geworden ist, das in dem diese eine Religion als die einzige wahre Religion so organisiert wird, dass abweichende Meinungen verfolgt oder unterdrückt oder klein gemacht werden und es schwer haben, daneben zu bestehen. Und auf der anderen Seite haben wir das Sassanidenreich, bei dem die persischen Zoroastrier sozusagen an der Spitze stehen und die sich für Mesopotamien und die dortige religiöse Vielfalt, und zwar Vielfalt nicht nur Juden, Christen, sondern innerhalb der christlichen Traditionen und dann daneben andere und Zwischenformen und so weiter, ja, mäßig interessieren. Und das heißt, sie sich weitgehend sich selbst überlassen und sich selbst organisieren lassen. Das heißt, es gibt da eine religiöse Vielfalt im spätantiken Sassanidenreich, die doch ganz beeindruckend ist.
Aber das hieße im Grunde genommen, Christoph, dass das christliche byzantinische Reich eher dem Pluralismus explizit abgeneigt war und eher zu Intoleranzen neigte, während das zoroastrische Sassanidenreich zwar nicht interessiert am Pluralismus war, aber pluralismusfähig war, aus moderner Perspektive.
Pluralismusfähiger würde ich denken, ja. Pluralismusfähiger, wobei man die Zoroastrier jetzt auch nicht schönreden soll, auch in der zoroastrischen Geschichte gibt es auch, wie soll ich sagen, repressive Elemente dann natürlich. Aber es ist eine Geschichte der Aushandlung von Pluralität, von Diversität.
Von außen hat man ja häufig auch das Gefühl, der Iran bestünde jetzt aus lauter Schiitinnen und Schiiten.
Also das sind ja nicht nur Schiiten. Es gibt auch sunnitische Minderheiten. Ja. Es gibt Juden und Jüdinnen, es gibt ZoroastrierInnen,
Es
Mandäer,
gibt auch Christen.
gibt auch Christen, genau. Es gibt, was es nicht gibt oder offiziell nicht gibt, sind Bahai. Die sind nicht akzeptiert als Religionsgemeinschaft, beziehungsweise dürfen
Aber
nicht.
die anderen sind akzeptiert vom iranischen Staat?
Genau, die sind als religiöse Minoritäten geschützt und dürfen ihre Religion frei ausüben, natürlich innerhalb eines festgesteckten Rahmens. Und dieser Rahmen wird jeweils definiert von politischen Interessen. Das kann man gar nicht so genau sagen, was jetzt dieser Rahmen ist. Das wechselt auch, je nachdem, welche Erfordernisse gerade sind, wie sehr man an einem einheitlichen Iran interessiert ist, der wenig sprachliche, ethnische, religiöse Vielfalt hat. Oder wenn man eher betonen möchte, dass man ja ein diverses Land ist, dann holt man gerne eben die Minderheiten wieder ins Rampenlicht und weist darauf hin, dass man die auch
hat.
Hört
sich doch ziemlich vertraut an, oder? Scheint gar nicht so anders zu sein als bei
Nein,
uns.
Nein, das ist gar nicht so anders. Und Politik ist häufig von den gleichen Mechanismen eigentlich geprägt. Also man ist relativ pragmatisch, man hat gewisse Interessen und die vertritt man, denen geht man nach. Und je nachdem, was das Interesse gerade ist, handelt man so oder anders. Das ist in Iran genauso wie in anderen Ländern auf der Welt.
Das Stichwort anders finde ich interessant, Dorothea, denn Iran ist im öffentlichen Diskurs und im Mediendiskurs in der westlichen Welt heute sozusagen das andere Regime, die andere Gesellschaft, die außerhalb der Regeln und des Einverständnisses der internationalen Gemeinschaft stehende andere, dieses andere. Und durch eine Studienreise, natürlich wird man zum einen die Andersartigkeit, tatsächlich Aspekte der Andersartigkeit wahrnehmen, vorfinden, vielleicht nicht dort, wo man sie erwartet hätte, das ist das Interessante. Und andererseits werden natürlich auch sehr viel ähnliche, auch nicht erwartete Dinge vorfindbar. Ich erinnere mich an die Begegnung mit dem Ayatollah, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, in Rom, der uns einen eineinhalbstündigen Vortrag gehalten hat, den Farida jeden dritten Satz wortgetreu übersetzt hat. Das war ein rhetorisches Erlebnis sondergleichen. Es hat mich erinnert in der Art und Weise, wie der seinen Vortrag frei gesprochen, natürlich ohne eine einzige Notiz, gegliedert hat und gehalten hat, hat mich das erinnert an sozusagen frühere Jahre meiner Ausbildung als katholischer Theologe, wo ich es mit Dominikanern und Scholastikern zu tun hatte. Und plötzlich dachte ich, das ist doch gar nicht so anders. Die sind auch durch erst einen Sprachunterricht und dann einen Philosophieunterricht gegangen und haben Philosophie als den Werkzeugkasten für klares Denken gelernt und versuchen dann ihre Religion, Besonderheiten ihrer Religion mit diesem Werkzeugkasten möglichst nachvollziehbar und in ihren Augen möglichst rational sozusagen zu erläutern. Und diese auch da plötzlich etwas vorzufinden, was uns doch häufig als etwas ganz anderes und Fremdes vorgespiegelt wird und dann zu denken, das ist gar nicht so anders. Das kennen wir auch. Wir haben ähnliche Ausbildungssysteme, wir haben ähnliche Hierarchien, wir haben ähnliche Zuschreibungen von Charisma qua Amt und ähnliches mehr. Das
ja, und was auch ähnlich ist hier und im Iran, ist, dass die Menschen nicht alle religiös sind. Also sie sind weder alle Angehörige einer religiösen Minderheit, noch sind sie Schiiten oder Sunniten. Ein großer, großer Teil der Iranerinnen und Iraner, vor allem der jungen Iranerinnen und Iraner, ist überhaupt nicht religiös und möchte auch mit Religion gar nichts zu tun haben. Und definiert sich selbst auch genau über diese Ablehnung von Religion. Und das fand ich sehr frappant. Also als ich in den Iran gegangen bin und man vergleicht ja dann immer mit den anderen Ländern, die man bereist hat. Ich habe sehr viele arabische Länder bereist vorher und auch nachher. Und so flapsig formuliert würde ich sagen, die Iranerinnen und Iraner sind viel weniger religiös als die Araber. Und auch dieses Sprechen über Religion in arabischen Ländern, wurde ich immer gefragt, welcher Religion ich denn angehöre. Im Iran ist mir das ganz selten passiert.
Farida, würdest du nicht denken, dass das auch damit zusammenhängt, dass die Religion in einem so hohen Maße für die Politik mobilisiert worden ist, ja, dass wenn jemand, der oder die sich gegen diese Politik stellt oder jedenfalls diese Überzeugung nicht teilt, dann halt auch in ihrem religiösen, auch die Religion sozusagen darunter beschädigt worden ist, oder?
Ja, also ich sehe das bei Bekannten im Iran, die eigentlich, also die religiös sind, die auch religiös praktizierend sind und Schwierigkeiten damit haben, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich immer irgendwie positionieren und sie sind keine Regimeanhänger, sie sind sogar Regimegegner teilweise und das baut ein Spannungsfeld auf, weil sie das Gefühl haben, ja, in dem Moment, wo ich sage, ich bin ja schiitisch, dann werde ich gleichgesetzt mit dem Regime. Und das ist für viele praktizierende Schiitinnen und Schiiten ein großes Problem. Und wir haben alle Mischungen, also wir haben religiöse Iraner, die regimetreu sind, religiöse Iranerinnen, die Regimegegnerinnen sind. Wir haben Regimeanhänger, die nicht religiös sind. Auch das gibt es natürlich. Und dieses, ich glaube, was wir häufig machen, ist dieses Kollabieren von verschiedenen Kategorien, dass wir sagen, Regime und schiitisch und Iraner sind alle so. Und das ist gar nicht so einfach. Also wir haben ein ganz, ganz ausdifferenziertes Bild eigentlich. Und das sieht man natürlich nur, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich auch nicht nur mit einem Spotlight beschäftigt und irgendwie den Iran jetzt in den letzten 2, 3 Jahren anschaut, sondern auch schaut, wie kam es denn dazu und wer spielt eine Rolle, wer hat wann eine Rolle gespielt, warum, wo knüpfen sie an, was sind auch die Erinnerungskulturen, die heraufbeschworen werden. Und Iranerinnen und Iraner sind sehr erinnerungsbewusst. Sie sind sich sehr bewusst ihrer eigenen Geschichte, auch ihrer langen Geschichte, die sie haben. Und je nachdem stellen sie dann eher das Reich der Achämeniden in den Vordergrund oder sie stellen eben eher das Reich der Safaviden, das dann schiitisch war, in den Vordergrund und knüpfen dort an. Aber sie haben ein hohes Bewusstsein über ihre iranische Geschichte und woher sie kommen.
Was würdet ihr beide jetzt einpacken, wenn es morgen losginge in den Iran?
Kopftücher.
Jetzt doch also wieder die Kopftücher. Farida, denk an was anderes.
muss man ja anziehen. Was hätte ich in den Koffer gepackt? Also abgesehen von dem, was man ohnehin mitnimmt, für den Iran gehört bei mir immer auch ein Bügeleisen dazu. Weil die Iranerinnen sehr schick herumlaufen und wenn man dann so im Knitter-Schlabber-Look, das kommt nicht so gut an. Also Iran immer ein Bügeleisen.
Als wenn du jemals im Knitter-Flatter-Look.
Naja, aber wenn man so lange im Bus, man muss ja dann auch große Strecken zurücklegen. Der Iran ist ja ein riesiges Land und wenn man dann irgendwie 8 Stunden Busfahrt hat und ja, dann sieht man auch entsprechend aus. Deswegen wäre das gut, wenn man für den nächsten Tag zumindest am Morgen dann gebügelt aus dem Hotel gehen kann. Und,
also Farida, die zeitreisende Büglerin. Christoph, ich nehme an, du nimmst kein Kopftuch mit.
Ich nehme weder ein Kopftuch noch ein Bügeleisen mit. Ich kann aber bestätigen, dass Farida im Iran außerordentlich elegant sich an manchen Seiten gezeigt hat und dieses Bewusstsein natürlich mitgenommen hat, was mir noch fremd war, weil ich damals noch eben zum ersten Mal im Iran gereist bin und weil ich ohnehin, wenn ich reise, wenn immer möglich, mit möglichst wenig reise. Aber den Männern, und das ist etwas unangenehm, das zu sagen, aber es ist doch häufig so, dass den Männern die Schlubbrigkeit oder Schlabbrigkeit oder wie das vorher genannt wurde, irgendwie eher verziehen wird als den Frauen und man deshalb mit wenig Nötigem im Iran sehr gut reisen kann.
Ja, vielen Dank euch beiden Zeitreisenden. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass ihr tatsächlich sehr schnell durch die Jahrhunderte nicht nur wandern, sondern jagt. Und ich hoffe sehr, dass die nächste Studienreise oder überhaupt Reise in den Iran bald wieder möglich ist. Vielen Dank.
Danke auch, das hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass wir uns möglichst bald wieder mal physisch begegnen können.
Vielen Dank für das Gespräch.